Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, ausgeruhten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie aus dem wunderschönen Bern zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 28. September 2023. Sie kennen vielleicht den großartigen Thriller Heat von Michael Mann, dem amerikanischen Regisseur mit Robert De Niro als Superverbrecher und Al Pacino als Superpolizist. Und die beiden liefern sich da ein packendes Fernduell. Und an einer Stelle sagt Robert De Niro zu Al Pacino in einem dieser unsterblichen Dialoge: "If you spot the heat around the corner, you have to leave the building within 30 seconds." Wenn Sie die Hitze um die Ecke spüren, müssen Sie das Gebäude innerhalb von 30 Sekunden verlassen können. Das ist wichtig heute, vor allem dann, wenn Sie unorthodoxe Auffassungen vertreten, wenn Sie Gegensteuer geben zum Mainstream, dann müssen Sie sich das Motto von Robert De Niro aus Heat zu Herzen nehmen. Da müssen Sie schnelle Beine haben, um allenfalls Ihren Häschern zu entkommen. Und Weltwoche Daily, meine Damen und Herren, ist ja hochbeweglich, flexibel hier mit diesem mobilen Stützpunkt, dem Außenposten unseres Instituts für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien. If you spot the heat around the corner. Ja, die Hitze steigt um uns herum. Die Gesprächshitze, die Temperatur ist etwas fiebrig geworden, vor allem in Deutschland, wo die etablierten Politiker, man merkt, dass jetzt regelrechte Fieberschübe bekommen, weil sie eben spüren, dass ihnen da die Fälle davon schwimmen. Doch ich greife voraus und möchte zuerst auf die neue Ausgabe der Weltwoche, die Printausgabe der Weltwoche, die heute erscheint, die schweizerische Ausgabe, zu sprechen kommen. Sie ist ja auch ein Referenzpunkt, sie ist ja auch ein Rettungsanker für unsere Leser im Ausland, die vor lauter Mainstream und Gleichförmigkeit und Meinungsterror da von oben sich danach sehnen, dass wenigstens eine Zeitung noch gelegentlich aus dem Mainstream, aus dieser ganzen Suppe da ausschert und Gegensteuer gibt. Und im Moment beschäftigen wir uns ja intensiv mit der Institution der katholischen Kirche. Da habe ich mir auch schon Schimpf und Schande eingeheimst. Wie können Sie nur, Herr Köppel, diese hochkorrupte Institution verteidigen, die die Inquisition betrieb, die ganze Kontinente versklavte und ein heuchlerisches Papst- und Vatikantum über den Erdball verbreitete? Die Kritik ist unbenommen, meine Damen und Herren. Ich nehme das zur Kenntnis und ich sehe das auch. Trotzdem bleibt die katholische Kirche, richtig verstanden, eine Zitadelle des konservativen Widerstands gegen einen zusehends gefräßigen Zeitgeist, der alles in sich hineinfressen, alles sich einverleiben will und keine anderen Götter neben sich mehr duldet. Und da ist eben die Botschaft des Christentums, das ist meine Auffassung, da ist eben die Botschaft des Christentums wichtig. Der Mensch ist nicht das Maß aller Dinge und er darf sich den Moden, dem Zeitgeist und diesem ganzen Wokismus nicht unterwerfen. Und selbstverständlich, da sind wir schon wieder bei einer kritischen Betrachtung der heutigen Kirchen. Das sind ja geradezu Agenturen des Zeitgeists geworden, die sich dem Zeitgeist nicht nur unterwerfen, sondern ihn auch noch aktiv vorantreiben. Das sind natürlich Schwächesymptome und Schwächesignale, die von den Gegnern des konservativen Gegensteuerns gesehen werden und entsprechend auch ausgenutzt werden. Kreuzzug gegen die Kirche, eine Pseudostudie der Uni Zürich bauscht die Missbrauchsfälle auf, Belege bleibt sie schuldig. Mein Kollege Christoph Mörgli, Ihnen bestens bekannt, auch aus den Meilensteinen der Schweizer Geschichte, hat hier recherchiert und diese Studie hat die Schweiz schon etwas in Aufruhr versetzt, denn Historikerinnen eines, sagen wir einmal, doch recht linken, sich selber als marxistisch bezeichnenden Geschichtshochschullehrers, die sind da eben zu Befunden gekommen, systemischer Missbräuche mit astronomischen Zahlen. Und das Ganze wird in den Medien jetzt breitgeschlagen als eine Art Generalmisstrauensvotum gegen den konservativen Katholizismus. Und da muss man differenzieren, da muss man dagegenhalten, denn Demokratie ist immer Meinungsvielfalt, da kennen Sie meine Position. Javier Milei, Superstar, ein frecher Professor, verzaubert Lateinamerika. Alex Bauer porträtiert den libertären Aufsteiger, der die Szene aufmischt in Argentinien und weit darüber hinaus. Eine interessante, faszinierende Persönlichkeit, auch Tucker Carlson, der amerikanische Medien-Superstar, hat Milei kürzlich interviewt. Dann, das ist eben auch Weltwoche, gegen Akzente, dagegen schneiden. Meine Meinung ist bekannt zum Krieg in der Ukraine. Ich sehe die amerikanische Seite sehr, sehr kritisch. Ich rechtfertige keine Kriege, ich rechtfertige keine einzige Bombe, die da abgeworfen wird. Aber man muss sich eben auf allen Seiten fragen, was haben wir für einen Unsinn gemacht, um dieses ganze Schlamassel anzurichten. Und das fehlt eben im Westen. Das ist der Balken, das ist das Brett vor dem Kopf, das wir hier haben und das uns auch absichtsvoll dahin genagelt wird von jenen Propagandisten, die einfach die Washingtoner Sicht uns da ins Hirn drücken wollen. Aber die Weltwoche gibt eben immer auch der ganz anderen Sicht eine Möglichkeit und ihnen wiederum die Chance, die verschiedenen Standpunkte gegeneinander zu schneiden. Und diesmal kommen wir mit einem Aufsatz, mit einer Reportage des ehemaligen britischen Premiers Boris Johnson, den ich übrigens noch kenne persönlich, aus seiner Zeit als Chefredaktor. Wir sind da immer sehr gut ausgekommen. Beim Thema Ukraine überkreuzen sich unsere Standpunkte jetzt weniger, aber in vielen anderen Fragen sind wir uns oftmals gleicher Meinung gewesen. Hier also kommen wir zu anderen Schlüssen. Gebt den Ukrainern, was sie brauchen. Boris Johnsons Plädoyer für mehr westliche Unterstützung der Regierung Zelensky, ich hätte gesagt, des Regimes in Zelensky, aber das wäre jetzt fast schon eine köppelsche Vereinnahmung dieses Boris Johnson-Texts gewesen. Das wollen wir nicht machen. Also hier die ganz andere Sicht. Gigantismus, der ETH-Präsident Michael Hengartner hebt ab, eine schweizerische Story. Wir haben einen großen Report über den Asylbetrug, den Asylpschiss in der Schweiz. Sehr interessant zu lesen, denn die Probleme, die wir in der Schweiz haben, sind sozusagen das Kleinformat jener Probleme, die sie in Deutschland und auch in Österreich zu beklagen haben. Also auch der Blick vom Norden in den Süden lohnt sich da über die Landesgrenzen oder eben von Osten nach Westen, wenn ich die österreichische Perspektive einnehme. Jan Böhmermann, eine Analyse dieses Unterhaltungs- und Inquisitionsphänomens im deutschen Fernsehen. Wir ergründen etwas, das Erfolgsrezept in den Augen seiner Befürworter dieses Fernseh- und TV-Polemikers, den ich persönlich als mittelgroßes Ärgernis empfinde. Und schließlich Oliver Stock, unser Kollege, mit einer Recherche zu den Gehältern der Talkshow-Göttinnen und Talkshow-Götter am deutschen Fernsehhimmel. Ist ja wahnsinnig, was die da abzocken, was die da abholen. Ich habe meine schweizerische Ausgabe eröffnet mit einer Würdigung des serbischen Präsidenten Alexander Vucic. Und auf die Gefahr hin, dass ich mich hier wiederhole, tue ich es trotzdem, denn eine wichtige Botschaft kann man nicht oft genug wiederholen. Die besten Redner übrigens erzählen das ganze Leben über mehr oder weniger das Gleiche in immer wieder neuen Formulierungen. Denn erst dann, wenn man eine Botschaft wirklich deutlich gemacht hat, hat sie eine gewisse Chance, überhaupt bei einem Publikum angenommen und verstanden zu werden. Mich beeindruckt hat speziell diese große Ansprache, diese große Rede, die der serbische Präsident Vucic gehalten hat vor den Vereinten Nationen. Ich habe sowieso in der aktuellen Situation eine Sympathie für die Serben, weil die Serben gehören auch zu den Underdogs. Die Serben werden immer kritisiert in unseren Medien, sie werden blöd hingestellt und man geht auch auf die Serben los. Warum? Ja klar, weil Serbien jahrhundertealte Beziehungen, gute Beziehungen zu Russland hat. Und der Westen unternimmt jetzt alles, anstatt diese Brücke zu nutzen, möchte man die Serben dazu zwingen, sich von ihren russischen Verbündeten und Freunden loszusagen. Und Alexander Vučić versucht da in einem halsbrecherischen Balanceakt alle Interessen mehr oder weniger auszugleichen und unter einen Hut zu bringen. Und allein dafür verdient er unseren Respekt. Und wie ich höre, ist Serbien eben auch ein Land, das in wirtschaftlicher Hinsicht stark ist, faszinierend ist, eine große Geschichte, ein Land auch mit seinen Abgründen selbstverständlich, aber wer ohne Sünde ist, der werfe als erster einen Stein auf die Serben. Also wir müssen hier von unserem Hochmut sowieso herunterkommen. Und diese UNO-Rede von Vučić, die ich bereits gestern angesprochen habe, die enthält eine ganze Reihe von sehr interessanten Aussagen. Zum Beispiel sagt er ganz am Anfang, all of us speaking in this renowned organization speak about our own problems, confronting often with a real and imaginary enemy, patronizing our own public, telling fairy tales of the future with insufficient realistic view on the issues. Er sagt hier etwas ganz Wichtiges. Die Staatsleute heute, die Staatsmänner, die Führungsfiguren der einzelnen Länder, sie reden heute oft über eingebildete, mit reale und eingebildete Feinde. Es gäbe da eine Haltung, herablassend aufs Publikum herabzupredigen, und man erzähle auch Märchen über die Zukunft ohne eine genügende realistische Betrachtungsweise. Er wirft dann der Staatengemeinschaft, insbesondere auch der UNO und dem UNO-Sicherheitsrat, vor, eine Politik zu betreiben, die darauf hinwirke, Serbien in Stücke zu schneiden, in Stücke zu hauen. Und es schleicht sich da ein sehr anklägerischer, auch bitterer Ton in seine Rede hinein, denn Vučić diagnostiziert hier mit guten Argumenten, wie ich meine, ganz klare doppelte Maßstäbe auf Seiten der UNO, auf Seiten des UNO-Sicherheitsrats. Es geht da natürlich um die Vorgänge von 1999 nach wie vor, als eine völkerrechtswidrige NATO-Intervention in Serbien stattgefunden hat, um die illegale, wie Vučić sagt, die illegale Abspaltung des Kosovo gewaltsam herbeizuheben bzw. Als vollendete Tatsache zu verwirklichen. Here in this hall, only 2 days ago, from the President of the United States, the most important principle, also wir haben vom amerikanischen Präsidenten das wichtigste Prinzip gehört in dieser Halle, nämlich die territoriale Integrität und die Souveränität. Und das kommt ihm als schreckliche Ironie entgegen, denn gegenüber Serbien habe man eben die territoriale Integrität und die Souveränität dieses Landes, dieses Staates überhaupt nicht berücksichtigt. Man habe sie mit Füßen getreten, man habe UNO-Resolutionen verletzt und man habe eine brutale Attacke, einen brutalen Angriff auf Serbien zugelassen mit vielen, vielen Opfern, alles um eine Sezession aus Sicht von Vučić illegal des Kosovo hier durchzubringen, durchzusetzen. Und er beschreibt dann auch in sehr blumiger, aber präziser Sprache, dass er niemanden gehört habe lachen als Präsident Putin, der russische Präsident, mit genau den gleichen Argumenten wie die NATO, wie die der UNO-Sicherheitsrat dann nachher diese Serbien-Zertrümmerung, diese Abspaltung des Kosovo legitimiert hat, diese Abspaltung, als sich Putin auf die genau gleichen Argumente gegenüber der Ukraine berufen hat, da sei eben kein Gelächter ausgebrochen. Das ist für ihn der schlagende Beweis für die Doppelstandards. Also Kosovo ist sozusagen die Ukraine des Westens, die Ukraine der NATO auf serbischem Territorium. Er spricht dann auch über die verschärfte und sich für die Serben verschlimmernde Sicherheitslage. Er zitiert da unheimliche Aussagen auch des Regierungschefs, des ukrainischen Regierungschefs Albin Kurti, der gesagt hat, Vučić zitiert, Sie werden leiden und zahlen für die Fehler, die sie gemacht haben. Und diese ungeheuerliche Sprache aus Sicht von Vučić, die prangert er hier an. Eine starke Rede, eine mutige Rede und wie ich hier als Serbien-Laie doch hinzuzufügen wage, eine Rede, die vielleicht mehr Realitätsgehalt hat als vieles, was im Rahmen von UNO-Versammlungen dieser Tage erzählt wird. Dann eine Nachricht, die Sie auch so bei uns nicht lesen können. Ein interner Bericht der amerikanischen Streitkräfte kommt zum Schluss, dass die Chinesen eine Schiffbaukapazität im militärischen Bereich hätte, also Kriegsschiffe, dass China 200 Mal mehr Schiffe bauen könne als die Vereinigten Staaten. Das sei eine Navy-Aussage aus einer Präsentation innerhalb der strategischen Kommandatur der amerikanischen Marine. Und das sind schon bemerkenswerte Angaben. Und auch vor diesem Hintergrund, letztlich vor meiner ganzen Betrachtung auch der heutigen Lage, die mich sehr an das 19. Jahrhundert erinnert, würde ich davor warnen, in eine Rhetorik des Kalten Kriegs, der totalen Konfrontation zu verfallen. Natürlich, die Rüstung darf nicht vernachlässigt werden. Wir sehen, dass eben diese Mächte, die wir lange als schwach, als impotent empfunden haben, sie waren es auch, dass die jetzt nicht mehr bereit sind, nach der Pfeife des Westens zu tanzen. Das ist verständlich, aber auch diese Mächte, da bin ich durchaus mit gewissen Falken einer Meinung, China, Russland, Macht übermütig, Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert, absolut. Und wenn da große, auch militärische Apparate entstehen, dann begegnen wir dem am besten, indem wir unsere eigene Verteidigung nicht vernachlässigen und auch unsere eigene wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nach vorne bringen. Eben nicht in Richtung einer grün lackierten Planwirtschaft nach sozialistischem Zuschnitt zusteuern, sondern dass wir die Kräfte der Marktwirtschaft, der Diversität, der rechten Diversität und der Vielfalt nach vorne bringen und eben ja nicht eine Politik verfolgen, von der sich Russland und China mit schmerzhaftesten Erfahrungen des Sozialismus eben entfernt haben. Aber mein Eindruck ist, dass der Westen, der sich ja immer als überlegene Wertegemeinschaft hier positionieren möchte, dass wir auf dem Weg in einen neuen, grün lackierten Sozialismus sind, sowohl die Amerikaner wie auch die Europäer und die Eliten, die sogenannten Eliten, die das nach vorne bringen, die müssen jetzt feststellen, dass sie immer weniger Leute überzeugen können und anstatt ihre Politik zu ändern, gehen sie den bequemen Weg, nämlich den Weg der Verteufelung der Opposition, die da gleichsam als ketzerisch bezeichnet wird. Das erinnert mich alles etwas ans Mittelalter, als der Vatikan, damals der alte Vatikan, auch keinen Widerspruch duldete und jeder, der es anders sah, der gegen die Hierarchen, die Hierarchien antrat, dieser Weltkirche, die auch nur einen Teil der Welt bespielte, wer gegen diese Hierarchien und diese Machtansprüche antrat, der wurde damals auf den Scheiterhaufen geworfen. Das ist heute nicht mehr der Fall, zum Glück, da gibt es einen gesellschaftlichen, einen zivilisatorischen Fortschritt, aber man muss diese Freiheit auch verteidigen und es gibt keine Entschuldigung dafür. Wir dürfen es als Bürgerinnen und Bürger, als Bürger unserer Staaten nicht zulassen, dass die Demokratie da gekidnappt wird von Leuten, die da ein mittelalterliches, meinungsterroristisches Verbots- und Gebots- und Kommandoregime aufziehen möchten. Wir müssen wirklich wieder entdecken, vielleicht auch in einer gewissen Konfrontation oder relativen Konfrontation mit anderen Mächten. Ich meine das nicht in diesem Sinne, wie das heute in Amerika und in anderen Kreisen gesagt wird, aber vielleicht in dieser Auseinandersetzung mit anderen Zivilisationen, mit anderen Mächten müssen wir wieder lernen, was eigentlich der Westen bedeutet und was ein funktionierendes, auch staatliches Dasein bedeutet. Sicher nicht, dass Deutschland, Frankreich, die Schweiz als Schoßhunde, als Pudel, als domestizierte Haustiere der Vereinigten Staaten dann nach der Pfeife Washingtons tanzen. Das kann nicht unser Ziel sein und auch die fast schon ohnmächtige, großäugige abwartende Haltung gegenüber den Vereinigten Staaten, wen sie da wählen werden im nächsten Jahr, das ist doch Ausdruck einer letztlich unwürdigen Passivität, beziehungsweise man sieht einfach daran, wie schwach die EU, wie schwach viele europäische Länder geworden sind. Leider sehen wir in den politischen Führungszirkeln, die jetzt am Ruder sind, noch sehr wenig Gegenwehr in die andere Richtung. Ganz im Gegenteil, man marschiert da munter voran in eine Richtung oder in eine Gegend, die immer mehr Leute als Abgrund empfinden. Alle wollen nur noch weg aus Tunesien. Dysfunktionale EU, diese Schlagzeilen sehen Sie jetzt, dass eben die Grenzkontrollen überhaupt nicht funktionieren. Und in Deutschland hat ja jetzt Nancy Faeser, die Zeitungen rätseln, aus welchen Motiven, hat die Innenministerin gesagt, wir verschärfen die Grenzkontrollen. Da wird Skepsis laut. Letztlich müssen Sie aber das Asylproblem, das Migrationsproblem an den eigenen Landesgrenzen lösen. Sie müssen der Schlepperindustrie schlichtwegs die Kunden entziehen. Das ist die Erfahrung, die wir in der Schweiz gemacht haben. Konsequenteste Rückschaffung, Ausschaffung all jener, die illegal in ein Land einreisen. Das wird nicht gemacht. Nur ein Bruchteil der illegal sich in Deutschland aufhaltenden, ohne Asyltitel, die eigentlich das Land verlassen müssten, müssen es verlassen. Nicht, weil die Gesetze fehlen, sondern weil der politische Wille fehlt, einen Weg zu suchen. Und wo der Wille ist, wäre auch ein Weg. Aber man versucht dann mit Ausflüchten zu sagen, ja, wir können nichts machen, wir können das Problem nicht lösen, wir können den Weg nicht finden. Also wenn Politiker dermaßen ihre eigene Impotenz deklarieren, ihre Unfähigkeit oder Unwilligkeit oder ihre Ohnmacht, gravierende Probleme, die von einem Großteil der Leute als gravierend empfunden werden und auch objektiv gravierend sind, wenn sie die Kriminalitätszahlen ansehen, wenn sie die Belastungen des Sozialstaats ansehen, wenn sie die ganzen Probleme eines immer mehr auch gewalttätig sich auslebenden Multikulturalismus betrachten, wenn die Politiker sich für unfähig erklären, diese Probleme zu lösen, ja, dann sollten sie die Größe haben, selber zurückzutreten, und wenn sie es nicht machen, dann muss ihnen der Wähler dabei vielleicht behilflich sein. Baerbock fordert Aserbaidschan zur Zulassung von Beobachtern auf. Das ist ja auch ein interessantes Beispiel. Ich werde da vielleicht mal eine Sondersendung machen. Aserbaidschan hat jetzt einfach eiskalt dieses Nagorno-Karabach einverleibt. Das ist auch ein Angriffskrieg, eine Annexion. Aber da bleibt nun der Aufschrei auf Seiten der Baerbock, wie sie alle heißen, sehr, sehr lau. Warum? Ja, weil eben Aserbaidschan der EU Gas und Öl liefert. So viel zur Wertegemeinschaft und wertegebundenen Außenpolitik. Nancy Faeser hat wieder mal eine rechtsextremistische Artgemeinschaft verboten. Vielleicht wird das irgendetwas bringen. Für mich sind das Ablenkungsmanöver. Auch ein Teil, eine Facette eines allgemeinen Kulturkampfs, das Konservative, das Rechte, Gedankengut sozusagen a priori mit dem Pesthauch des Bösartigen, des Kriminellen, des Illegalen zu umnebeln. Da wird natürlich auch munter von Seiten der Regierung Wahlkampf und Diffamierung der Opposition betrieben. Ein Jahr ist es her, seit dem großen Ostseebeben und der Sprengung der Nord Stream Pipelines. Die deutschen Zeitungen beschäftigen sich mit diesem Jubiläum, aber es ist auch hier absolut erstaunlich bzw. bezeichnend und vielsagend, mit was für einer Zurückhaltung die Medien über diesen größten terroristischen Anschlag auf eine vitale Infrastruktur, in die Milliarden investiert worden sind, wie sie darüber berichten, gemessen an der Dauererregung und Dauerempörung, die sie allem Möglichen entgegenbringen können. Aber diesen großen, schnaubenden, stampfenden, prustenden Elefanten in der Mitte des Raumes, den will man nicht mehr genauer ansuchen, man gibt sich da mit irgendwelchen Ablenkungsmanöver, Recherchen und Befunden zufrieden. Ja, die Ukrainer waren das. Entschuldigung, das sind NATO-Gewässer. Das sind vermutlich die meistbewachten NATO-Gewässer überhaupt. Das sind die Amerikaner mit Truppen und Flottenverbänden unterwegs. Also mir kann niemand erzählen, dass die Amerikaner, wenn sie nicht der eigentliche Urheber gewesen sind, dass sie doch der Drahtzieher gewesen sind. Sie hatten das Motiv, sie hatten die Möglichkeit und sie waren ja faktisch auch zuständig als oberster NATO-Machthaber, in dem Sinn als größte Macht Instanz innerhalb der NATO. Aber wie hier auf rechtsstaatliche Standards gepfiffen wird, auch das entlarvt natürlich das ganze Gerede über die wertegebundene Politik und die Außenminister und die Wertegemeinschaft als hohles Geschwätz, als Moralismus, als eine bloße Allüre, die da vorgeschoben wird, als Propaganda letztlich von Leuten, die nicht über die Wirklichkeit reden möchten. Verschärfte Grenzkontrollen durch Frau Faeser, da haben wir bereits darüber gesprochen. Dann rechtfertigt die Süddeutsche Zeitung die Verschmierung des Brandenburger Tors durch die letzte Generation. Diese Aktivisten, um nicht zu sagen Klimaterroristen, die nun eine Farbe verwendet haben, die sich offenbar nicht so leicht entfernen lässt. Da findet man sehr viele verständnisvolle Formulierungen in der Süddeutschen Zeitung, was nicht weiter überrascht. Die Zeitung steht ziemlich weit links außen. Ich stelle mir in solchen Momenten einfach vor, was würde passieren, wenn die identitäre Bewegung eine sehr klebrige und haftende Farbe am Brandenburger Tor verwenden würde. Es wäre der Ausnahmezustand und die Verurteilungen würden ins Astronomische, ins Stratosphärische hochschießen. David McCallum, der Schauspieler mit der längsten Karriere der Welt, ist gestorben im Alter von 90 Jahren, zuletzt bei Navy CIS, aber hat auch in vielen anderen Serien mitgespielt, Ihnen sicherlich bekannt. Meine Damen und Herren, das war's schon von Weltwoche Daily International. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie diesen Kanal, abonnieren Sie unsere Online-App, gehen Sie in den App Store Weltwoche Deutschland, dann haben Sie auch Zugriff auf unser neues E-Paper, das fokussierter, abgezirkelt auf die internationale Leserschaft unsere Themen aufbereitet. Und die Weltwoche ist die unkonventionelle Stimme. Das ist eben die Zeitung, die immer Gegensteuer gibt. Wir verfolgen keine politische Agenda. Wir versuchen immer, das Argument nach vorne zu bringen, das im allgemeinen Getöse überhört, nicht gesehen oder aktiv unterdrückt wird. Ich danke Ihnen für das Vertrauen. Ich danke Ihnen, wenn Sie uns nach vorne bringen, wenn Sie uns weiterempfehlen. Das hilft uns natürlich auch, diese aus meiner Sicht so wichtige, nonkonformistische, unkonventionelle Stimme nach vorne zu bringen, gerade auch in Ländern, wo sich die Medienlandschaft durch einen extremen Konformismus auszeichnet, sowohl auf der linken wie auch auf der rechten Seite. Die Weltwoche, ich habe es Ihnen vorher erzählt, bringt eben beides in seiner kristallinen Form, damit die Argumente aufeinander prallen mögen. Machen Sie es gut, vielen herzlichen Dank und einen wunderschönen guten Tag.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.